Mein Enkel erinnert sich. Großvater erzählte gern. Er erzählte immer, wenn ich ihn besuchte. Jeden Morgen lief ich über den großen Platz zur Schule. In der Mitte stand eine große Engelsstatue. Ich beachtete sie gar nicht. Ich hatte es eilig und mein Ränzel war schwer. Einmal hätte mich fast ein Bus erwischt, obwohl es damals wenig Verkehr gab. Mein Schulweg war lang, es gab Löcher, einsame Gegenden und gefährliche Gänse. Aber ich fürchtete mich nicht. Ich war immer der Mutigste von allen, kletterte auf die höchsten Bäume, sprang in die tiefsten Seen. Ja, große Hunde zitterten vor mir. Ich hatte auch Feinde, mit denen prügelte ich mich. Manchmal verlor ich, meistens war ich stärker. Feige war ich nie. Damals wusste ich nicht, wie gefährlich das sein konnte. Mein Freund Josef wusste es. Er hatte viel mehr Angst. Irgendwann verschwand er plötzlich. Ich sah ihn nie wieder und war sehr traurig. Ich wurde langsam erwachsen. Das Leben wurde deshalb nicht einfacher. Es gab Krieg. Hunger. Ich machte so viele verschiedene Arbeiten. Egal, ob ich sie konnte. Ich verliebte mich, wurde Vater, baute ein Haus, kaufte ein Auto, wurde Großvater. Eigentlich war es schön. Manchmal auch sonderbar. Ich hatte viel Glück. Großvater wurde müde und schloss die Augen. Ich ging leise raus. Draußen war es noch hell und warm. Was für ein schöner Tag es war. Ein Großvater erinnert sich. Am Ende seines Lebens schaut er zurück und erzählt. Er steht an einer Schwelle, an einem Übergang. Er blickt noch einmal zurück und geht dann auch dem entgegen, was auf ihn zukommt. Und wie schön ist auch dieser Satz, eigentlich war es schön, manchmal auch sonderbar. Ich hatte Glück. Er schaut zurück und ja, er zieht eine positive Bilanz, nicht weil alles gut und einfach und sorgenfrei war, sondern weil es ein Leben reich an Menschen, reich an Erfahrungen und an so mancher Bewahrung war. Ich habe euch diese kleine Geschichte mitgebracht, weil sie ein bisschen an eine Geschichte aus der Bibel erinnert. Ein Mann am Ende seines Lebens. Er blickt noch einmal zurück. Doch der alte Mann aus der Bibelgeschichte blickt nicht nur zurück, sondern auch auf das, was noch kommen könnte. Er sieht, wie es weitergehen könnte. Dürfte er es denn noch erleben? Er sieht dort, was ihm im Leben verwehrt bleibt und in für ihn unerreichbarer Ferne liegt. Sicher auch der Mann aus der Bibelgeschichte sieht im Rückblick auf sein Leben, dass es reich an Menschen, an Erfahrungen und auch an ja, gigantischer Bewahrung war. Doch bei ihm bleibt noch etwas offen am Ende seines Lebens. Und dieser alte Mann am Ende seines Lebens ist Mose. Und ich möchte euch die Erzählung über seinen Tod aus 5. Mose 34, die Verse 1 bis 8 vorlesen. Und Mose stieg aus der Wüste von Moab auf den Berg Nebo, auf den Gipfel des Pisga gegenüber von Jericho. Und der Herr ließ ihn das ganze Land sehen, von Gilead bis nach Dan, ganz Naphtali und das Land Ephraims und Manasses und das ganze Land Judas bis an das westliche Meer, den Negev und die Ebene des Jordan, die Talebene von Jericho, der Palmstadt bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm: Dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich es geben. Ich habe dich mit deinen Augen schauen lassen, aber du wirst nicht hinüberziehen. Und Mose, der Diener des Herrn, starb dort im Land Moab nach dem Befehl des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, gegenüber von Bet Peor. Und bis heute kennt niemand sein Grab. Mose aber war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht trübe geworden und seine Frische hatte ihn nicht verlassen. Und die Israeliten beweinten Mose in den Steppen von Moab 30 Tage lang. Dann waren die Tage des Weinens und der Trauer um Mose zu Ende. Wenn ich am Ende meines Lebens zurückschaue, was sehe ich? Diese Frage, die zwingt sich mir auf, wenn ich diesen Text lese. Ist es die Feststellung des Großvaters aus der Geschichte, die ich euch vorgelesen habe, dass es doch eigentlich schön war, wenn auch sonderbar, aber glücklich? Was braucht es, um irgendwann mal zufrieden von der Veranda aus auf das Leben zurückblicken zu können? Meine persönliche Antwort auf diesen Veranda-Test ist, ich hoffe, sagen zu können, dass mein Leben Gutes bewirkt hat und dass Gott an meiner Seite war. Und auch wenn ich noch jung bin und mein Tod hoffentlich noch weit weg ist, so ist der Veranda-Test auch ja jetzt schon eine Perspektive, die mitten im Leben bereichert. Denn auch ich persönlich jetzt als Mensch, der ja noch mitten im Leben steht, habe ich die Chance, meine Lebensprioritäten jetzt und hier so auszurichten, dass ich hoffentlich mal mit so einem wohlwollenden Blick zurückschauen kann. Denn eines ist ja für uns alle klar: Wir werden sterben. Oder wie einer mal sagte, nur zwei Dinge auf dieser Welt sind sicher: der Tod und die Steuer. Und ich wünsche mir, wenn ich in vielen Jahren im Schaukelstuhl auf der Veranda sitze und auf mein Leben zurückblicke, dass ich sagen kann, es war gut. Mit all seiner Brüchigkeit, den leichten und den schweren Momenten. Aber trotzdem gut. Und gut heißt ja nicht problemlos. Moses Leben war ein Leben im Dienst des Herrn, ein treuer Diener, der das Volk Gottes durch die Wüste geführt hat, der ein Mittler zwischen Gott und seinem Volk war. Mose hatte eine ganz besondere Rolle. Er ist im engen Gespräch mit Gott und er gibt dem Volk Gottes, dem Volk die Worte Gottes weiter. Und in ganz maßgeblicher Weise tritt er ja auch in Fürbitte für das Volk Israel ein. Immer wieder auch mal natürlich dann, wenn sich das Volk Israel von Gott abgewandt hat. Er ist also eine herausragende Gestalt, eine Gestalt, dem alle Ehre gebührt. Und die Ehre kommt ihm ja auch zuteil. Am Ende seiner Tage ist Mose mit Gott allein. Nur die zwei. Noch ein Gespräch, der Blick auf die Vergangenheit und auch auf die Zukunft des Volkes. Und dann stirbt Mose nach dem Wort Gottes. Wörtlich heißt es durch den Kuss Gottes. So zärtlich dürfen wir uns diesen Moment vorstellen, wenn jemand stirbt. Gott nimmt die Person in seine Arme und küsst sie. Der Mensch stirbt. Weiter wird erzählt, er begrub ihn. Wer ist er? Niemand anders ist da. Es kann nur Gott sein, der Mose begräbt. Er hat seinen toten Körper ja noch im Arm. Nun legt er ihn in die Erde. Es ist ein Akt der Wertschätzung seines treuen Dieners. Mose, ein großer Prophet. Gott selbst ist in seinen letzten Momenten bei ihm und gibt ihm sein letztes Geleit. Dadurch gibt es allerdings auch kein Grab. In der Bibel steht, niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. So herausragend Mose auch war, es soll keine Heldenverehrung geben. Mose ist nur der Mittler zwischen Gott und dem Volk. Er selbst ist kein Gott. Mose existiert nur in der Koexistenz mit Gott als sein Knecht und mit seinen Worten und dem Volk. Mose lebt in seinen Worten. Er ist ein Ausrichter der Worte des Herrn, ein Bote Gottes, nicht Gott selbst. Der Bibeltext verhindert, dass es so einen Pilgerort zum großen Propheten Mose gibt und dort ein Personenkult um ihn entstehen kann. Doch es bleibt am Ende seines Lebens auch etwas offen für Mose. Bevor Mose stirbt, zeigt Gott ihm das gelobte Land. Doch für Mose bleibt es eben bei diesem Blick auf das gelobte Land. Er wird es nicht betreten. 40 Jahre Wüstenwanderung, Jahre der Entbehrungen, Jahre, in denen Mose sich immer wieder auch das Murren des Volkes anhören musste. Und klar, es wird geschrieben, dass Mose 120 Jahre alt werden durfte. Doch trotzdem, ein langes Leben, es bleibt aber etwas offen. Mose, der das Volk Israel aus der Sklaverei geführt hatte, darf selbst das Ziel nicht erreichen. Manche erinnern sich vielleicht noch, Anfang des Jahres gab es Boris Herrmann und der umsegelte allein die Welt. Er war über 80 Tage unterwegs und hatte gute Chancen auf den ersten Platz bei dieser Weltumsegelungstour. Und dann das Ziel nur noch 90 Meilen entfernt, die große Koalition mit einem Fischerboot. Also ganz kurz vor dem Ziel kostete ihn dieser Crash den Sieg. Wie ärgerlich. Einer, der auch nie das Ergebnis seiner Bemühungen erlebte, war auch Franklin D. Roosevelt. Kurz vor der Kapitulation Deutschlands stirbt der US-Präsident. Er machte die USA zur Supermacht, sieht das Ende des Krieges nicht mehr. Auch wenn er sein Leben lang darauf hinarbeitete, das faschistische Vernichtungsland Deutschlands klein zu kriegen. Den Frieden nach dem Krieg hat er nicht mehr erlebt. Und nun bin ich heute nicht hier, um geschichtlich das einzuordnen. Jedoch lässt sich feststellen, auch hier eine historische Figur, bei der am Ende etwas offen bleibt. Sozusagen unvollendet. Moses Tod. Ein Abschied ohne Vollendung? Was ist, wenn Menschen sterben und noch etwas offen bleibt? Diese Spannung auszuhalten gehört zum Leben, so hart es manchmal ist. Da, wo Beziehungen vor dem Versterben nicht mehr geklärt werden konnten, wo ein gemeinsames Vorhaben nicht mehr umgesetzt werden konnte, da bleibt etwas offen. Und lasst uns das, was unvollendet ist, vor Gott legen. Es ihm klagen und im Gebet damit zu ihm kommen. Und ganz bewusst beten, was ungelöst ist und belastend ist, das gebe ich in deiner Hand, mein Gott. Vielleicht ist ein offenes Ende aber nicht immer nur unzufriedenstellend. Etwas Unvollendetes lädt andere auch dazu ein, dieses offene Ende aufzugreifen und weiterzumachen. So ist es bei Beethovens 10. Sinfonie geschehen. Als Ludwig van Beethoven schon sehr alt und sehr, sehr taub war, begann er eine neue Sinfonie zu schreiben. Doch vor der Fertigstellung starb er und wir werden nie wissen, wie Beethoven diese Sinfonie selbst beendet hätte. Manches bleibt offen. Doch diese unvollendete Sinfonie inspirierte zahlreiche MusikerInnen, die Sinfonie in seinem Stil oder auch in einem anderen Stil fortzuschreiben. In der Bibel lesen wir, was Mose offen lässt, das führt Josua weiter. Und auch was in unserem Leben offen bleibt, führt vielleicht jemand anderes weiter. Und vielleicht sind wir selbst auch solche Menschen, die etwas weiterführen, was ein Mensch vor uns auch unvollendet zurückgelassen hat. Ich empfinde das als eine tröstliche Perspektive. Ja, ein offenes Ende ist schmerzhaft, doch es kann für uns auch die Chance bieten, die Geschichte selbst weiterzuführen und ja, entweder in die Fußstapfen derer zu treten, die vor uns gegangen sind, oder es auch ganz anders weiterzuführen. Mose, einer der ganz Großen, doch auch er muss sterben. Und es wird berichtet, dass das Volk Israel nach seinem Tod 30 Tage weinte. Der Abschied Moses endet nicht schlagartig mit seinem Tod. Nein, das Trauern, das gehört zum Abschiednehmen dazu. Die Israeliten gestalten den Abschied und nehmen sich dafür Zeit, Zeit für Weinen und für Klagen. Denn sie bleiben ja ohne ihn zurück. Es kommt die Zeit der Trauer. Weinen und Klagen braucht seine Zeit. Sich erinnern, erzählen, Reue, Vorwürfe, Freude und Dankbarkeit. Die Begegnung mit dem Tod unterbricht den Alltag und doch wird Trauern auch ein Teil des neuen Alltags. Die Israeliten können nicht einfach weiter wandern. Sie halten erstmal inne. Es braucht die Zeit ohne die alten Gewohnheiten. Und für die Israeliten sind es 30 Tage. Und manchmal dauert diese Zeit auch länger. Manchmal ein Jahr, manchmal länger. Trauer hat auch eine eigene Zeitrechnung. Doch Abschied nehmen und Trauern ist ein Prozess, der nicht nur dann ja stattfindet, wenn jemand stirbt. Auch Lebensabschnitte, die vorübergehen, Weggefährtinnen, die uns verlassen, Wohnorte, die wir hinter uns lassen oder auch Gewohnheiten, die wir ablegen. Wenn sowas ein Ende findet, wenn es auf einmal nicht mehr da ist, wenn es anders ist, dann ist es traurig, ein Grund zum Trauern. Und ich möchte euch ermutigen, diese Abschiede auch zu gestalten, nicht einfach nur so durchrauschen zu lassen. Wo nimmst du gerade Abschied? Ein Abschied besteht ja nicht unbedingt nur aus einmal winken und Tschüss sagen und weggehen. Wenn ein Abschied ansteht, möchte ich euch ermutigen, ihn vorzubereiten. Euch vorzubereiten. Und dann Zeiten und Räume zu schaffen, diesen Abschied auch zu begehen. Und auch ja, als Gemeinde nehmen wir ja gerade von etwas Abschied. Wenn ein Pastor weggeht, der viele Jahre hier in Mainz war, dann bringt das einiges an Veränderung mit sich. Und ja, wir dürfen uns auch Zeit nehmen zu betrauern, was an Schönem damit ein Ende findet. Und auch wenn wir gerade schon eifrig dabei sind, die Zukunft zu planen. Doch es ist gut, auch einen Abschied wahrzunehmen, zu gestalten, sich Zeit dafür zu nehmen, unserer Seele Zeit zu geben, um mitreisen zu können bei all dem, was so passiert. Und es ist okay, auch Gewohntes zu betrauern. Das widerspricht nicht dem Schmieden neuer Pläne. Das steht auch nicht dem entgegen, Lust und neue Ideen schon für Neues zu entwickeln. Noch einmal zurück zu Mose. Im jüdischen Denken ist das, was vor uns liegt, die Vergangenheit. Das, was wir wissen und kennen und wieder erzählen können. Hinter uns, im jüdischen Denken, liegt die Zukunft, das Land der Verheißung. Mose durfte einen Blick darauf werfen, die ganze weite Landschaft, die einmal zum Leben der Israeliten dazugehören wird. Das Land, in dem Milch und Honig fließen. Dieser Blick auf die Verheißung öffnet sich nicht so leicht. Über die Schulter zurückschauen auf die Zukunft und sehen, es wird gut. Gott hat für uns ein gutes Leben bestimmt auf der anderen Seite. Aber es gibt ja nicht nur eine kleine, leise Hoffnung, sondern eine große Verheißung für das, was nach dem Tod kommt. Und glücklich sind die Augenblicke, in denen wir eine Vorahnung von dieser Verheißung jetzt und hier schon bekommen. Und an den anderen Tagen helfen uns die Erinnerungen an Menschen, die der Verheißung Gottes geglaubt haben und damit ja, die Welt verändert haben. Ihnen zu glauben heißt auch, dem Leben zu vertrauen. Und wir haben es von Jesus gehört, wer an mich glaubt, wird leben, jetzt und in Zukunft, ja, sogar auf der anderen Seite des Todes. Und deswegen möchte ich euch zum Ende den Bibeltext aus Johannes 5, 24 bis 29 lesen. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist hinübergegangen aus dem Tod in das Leben. Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt und sie ist jetzt da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und leben werden, die hören. Denn wie der Vater in sich Leben hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, in sich Leben zu haben. Und er gab ihm Vollmacht, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht, dass es heißt, die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden, die das Gute getan haben, zur Auferstehung ins Leben, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung ins Gericht. Hin zu Gott, das ist unser Ziel, auf das wir zugehen und begründet durch eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Amen.